ich glaube einfach so stark in mir drinnen, dass wir einen Systemwechsel im Wirtschaftsbereich brauchen eigentlich. Und Magda ist der Versuch, dass am Hand vom Lebensmittel, was für mich auch ein Produkt ist, was jetzt nicht ganz in dieser Konsumwirtschaftsbubble ist, sondern wir müssen alle jeden Tag essen. Und dadurch glaube ich eigentlich beim Essen anzufangen, über neue Wirtschaftsstrukturen, über faire Bedingungen, über gescheitere Abläufe nachzudenken, ist für mich so auch wirklich der Pilot da draußen, wie wir anders wirtschaften können.
Das ist Theresa Imre in der 14. Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken, weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen und wir unser Glas lieber halb voll sehen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Theresa in der Magda Hauptzentrale in Wien. Herzlich willkommen zum Troma-Podcast Einfach Leben.
Mein Name ist Theresa Imre und ich bin die Gründerin von Magda. Wir sind der digitale Bauernmarkt. Das war eigentlich die Mission bis vor ein paar Wochen und Monaten. Und unsere jetzige Mission ist es eigentlich ein bisschen erweitert, auf das ganze Lebensmittelsystem zu schauen. Das heißt, wir verkaufen die Produkte von aktuell rund 200 Klein- und Familienbetrieben und wollen da einfach alternative Wege zum klassischen Handel und den Konzernen da draußen schaffen und sinnvoll weiterentwickeln.
Theresa Imre ist angetreten, den Supermarkt zu digitalisieren. Dabei geht es nicht um ein neues Höher, Schneller, Weiter, sondern um die Frage, wie Lebensmittel in einer digitalen Welt fair und nachhaltig gehandelt werden können. Und das natürlich mit Produkten, die den Namen Lebensmittel auch verdienen. Wir sprechen mit ihr, was es heute eigentlich heißt, regional einzukaufen, welche Auswirkungen unser Essen auf kommende Generationen hat und wie man mutig Veränderungen im Wirtschaften aktiv gestalten kann. Viel Spaß bei dieser Folge von Einfach Leben.
Wir beziehen alle Ware immer direkt von den Produzenten. Das heißt, wir können damit auch einen fairen Preis sicherstellen. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn wir eine diverse und gut aufgestellte Landwirtschaft, aber auch viele Kleinbetriebe da draußen haben wollen, dann brauchen wir einfach auch faire Preise für alles. Und das ist im Handel sicher durch die große Marktmacht der Supermärkte oft nicht gegeben. Ein anderer Grund ist, dass wir auch wirklich ganz genau auf die Produkte und die Auswahl schauen. Das heißt, uns ist es wirklich ein Anliegen, dass unser Team und unser Einkauf die Produkte durchtestet, auch auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der Produkte schaut, auch auf Lohn- und Arbeitsbedingungen der Produzentinnen schaut. Also wir wollen eigentlich, wenn du als Kundin bei Magda reingehst, ob das jetzt im Geschäft ist oder im Onlineshop, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst, dass du irgendwie, jetzt sage ich, verarscht wirst, sondern dass wir eigentlich gute Lebensmittel für alle ermöglichen. Wir schaffen es bei den Basislebensmitteln wirklich bei den Supermarktpreisen zu sein und teilweise sogar darunter. Also das Thema der Abhofpreise ist ein ganz wesentlicher Punkt bei uns. Gerade jetzt bei den heurigen Kartoffeln, beim Salat, bei ganz viel einfach auch an frischen Gemüseprodukten ist es leicht möglich. Bei anderen Produktkategorien, wie jetzt beim Fleisch und beim Fisch zum Beispiel, sind wir durchaus teurer als im Handel. Da muss man aber auch wirklich sagen, wir haben eine ganz andere Qualität. Also du kannst unser Fleisch, das wir von den Bauern beziehen, nicht mit einem Industriefleisch, das in der Massenware da draußen verarbeitet wird, vergleichen. Das heißt, ich würde sagen, beim Fleisch sind wir vielleicht teilweise um ein Drittel teurer als im klassischen Handel. Aber es ist trotzdem noch so ein System, was garantiert, dass der Bauer und die Bäuerin halt auch Tierwohl im Preis inkludieren kann und nicht, wo es sozusagen immer nur um die Aktionspreise in dem Bereich geht. Gar nicht so sehr aus dem Online-Lebensmittelsystem heraus, sondern vielmehr aus dem, dass ich in Österreich am Land aufgewachsen bin, sehr stark umliegend von Bauern und Bäuerinnen, wo ich auch wirklich gemerkt habe, wie viel Handarbeit, wie viel Leidenschaft, wie viel auch Gespür einfach für sowohl die Nachbarschaft, aber auch als die Umwelt und die Menschen irgendwie darin da liegt. Und ich finde einfach, wir haben uns im Lebensmittelbereich, ich selber habe, nachdem ich Betriebswirtschaft studiert habe, auch Volkswirtschaft studiert und glaube einfach, wir sind in einem Wirtschaftssystem gefangen, was einfach aktuell in der freien Marktwirtschaft vor allem das belohnt, wenn du andere ausbeutest, muss man sagen, auf der Umweltebene und auf der Menschebene. Und
wie war dein Weg zum Online-Markt Magda.at?
Man denkt dann oft so, wenn man von außen auf Unternehmen schaut, wo sie jetzt gerade stehen, dass das irgendwie ein geradliniger Weg ist, aber das war es überhaupt nicht. Also ich habe Magda begonnen, als ich eigentlich die Idee hatte, da habe ich selber noch in einem Beratungsunternehmen gearbeitet und habe das einfach so aus einem privaten Foodblog heraus als Potenzial erkannt. Also ich habe damals mit einer sehr lieben Freundin von mir gemeinsam einfach einen Foodblog betrieben, wo wir auch die Rezepte so geschrieben haben, dass wir die Geschichten hinter unseren Lebensmitteln erzählen wollten. Ob das mal eine kulturelle Geschichte war, woher ein Gericht entsteht oder eben auch, wie die Produktion eines Produktes passiert. Das war eigentlich ganz spannend. Und der Foodblog ist damals schon recht bekannt geworden in kurzer Zeit. Eingebrockt und ausgelöffelt hat der geheißen. Und aus dem heraus habe ich irgendwie erkannt, so diese ganzen Betriebe kommen auf uns gerade zu, damit wir ihnen helfen, wie sie sich im Internet besser repräsentieren. Das war so 2015, 16 herum. Und da habe ich schon erkannt, dass diese Direktvermarktung auch für die Kleinbauern schwierig ist. Du hast einen Hofladen, du hast vielleicht einen eigens programmierten Online-Shop, aber dass das wirklich jetzt auf Reichweite stößt oder halt wirklich gutes Wachstum da möglich ist, ist für jeden Einzelnen total schwierig. Und da war mir irgendwie dieser Funke irgendwie der Idee da, wo ich gecheckt habe, eigentlich die Produzentinnen sollten sich viel mehr auf die Produktion konzentrieren dürfen, sage ich mal, auch von ihren ganzen Ressourcen. Das sind oftmals ja wirklich Kleinfamilienbetriebe. Und umgekehrt können die aber nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, wo sie nebenbei von einer Buchhaltung, Qualitätsmanagement, Branding, Vertriebsstrukturen, also eigentlich musst du als Kleinbauer ja das Ganze abdecken, wie auch jedes große Unternehmen. Und da habe ich eben ein Potenzial erkannt, das Netzwerk und die Plattform der Kleinen zu werden, wo man auch wirklich sehr stark drüber nachdenkt, was brauchen die von den Arbeitstools, aber auch von der Infrastruktur, damit man eigentlich die groß machen kann, während sie sich aber auf die Produktion guter Lebensmittel konzentrieren können. Und aus dem heraus entstand in der Variante 1 von Markt einmal eine reine Webplattform. Das war ein Online-Marktplatz. Da haben die Betriebe auch selber ihre Produkte gelistet. Und wir haben so Profile gehabt, ein bisschen so wie entweder Mischung aus Facebook und Willhaben, sage ich einmal. Und haben diese Produkte online gestellt und haben aber den Versand dann direkt abgewickelt. Das war die allererste Variante von Magda. Da sind wir draufgekommen, auch auf diese riesen Nachfrage eigentlich oder diese riesen Unterstützungsnotwendigkeit der Betriebe, weil wir haben jetzt mittlerweile fast 2000 Betriebe auf unserer Warteliste. Ich habe vorher gesagt, wir arbeiten mit 200 zusammen, aber wir haben so viel Angebot, das wirklich nach neuen Kanälen sucht, das ist überraschend die ganze Zeit. Spannend ist dann nur geworden, der erste sozusagen Touchpoint mit den Kunden dann danach und den Kundinnen, weil in der ersten Phase war das schon ein Hype um unsere ganze Plattform und alle haben das interessant gefunden, aber dann sind wir draufgekommen, dass unsere Einkaufsverhaltenswege, also dieses tägliche Routineverhalten, das Schwierigste ist für uns als auch wiederum trotzdem noch kleines Unternehmen eigentlich zu erfüllen und vielleicht sogar zu verändern. Weil ich kaufe dann schon vielleicht online mal eine Kiste Wein von einem Produzenten oder bestelle ein Fleischpaket, aber dass ich jetzt wirklich sage, aus unterschiedlichen Produzenten stelle ich mir meinen Wocheneinkauf zusammen und kriege dann 5 Backerl, das hat einfach niemand gemacht. So war dann der nächste Schritt von Markt. Okay, Erkenntnis, es feiern uns alle, aber es kaufen zu wenig ein, wir müssen ein Logistikunternehmen noch werden. Und so haben wir dann eigentlich so ein Zufall und Glück gehabt, dass wir eine der wenigen waren, die mit Ende 2019 dann das erste Fulfillment Center für Kleinbetriebe hatten und für Kleinbauern. Das haben wir auch alle selber betrieben mit so 2 Anliefertagen, einer eigenen Packstraße und da haben wir sozusagen trotzdem auch im Sinne von E-Commerce die ganze Logistik dann auch begonnen zu betreiben. Und so waren wir dann für Corona so vorbereitet, wie anscheinend niemand anderer aus unserem Produktionsbereich heraus oder aus dieser Kleinproduktion, nachhaltige Lebensmittelebene, dass wir halt dann von in den ersten Lockdown-Wochen von 120 Bestellungen pro Woche auf 2500 Bestellungen raufgeschossen sind, muss man wirklich sagen. Da hatte ich auch, weil du gesagt hast, eine Teamgröße von 5 Personen noch angestellt. Also das war wirklich irre, was wir da für einen Umsatz gemacht haben. Und so hat sich der Markt da eigentlich wirklich groß aufgebaut in den ersten 2 Corona-Jahren. Da ist der Onlinehandel abgegangen wie nur was. Und jetzt seit Ende 2021, Anfang 2022 ist das wieder natürlich stark in eine andere Richtung gegangen. Wir sind circa bei der Hälfte eigentlich vom Online-Umsatz während den großen Zeiten, wo wir jetzt gerade sind. Und so haben wir jetzt online weiterentwickelt, aber eher stärker in Richtung Abo, weil wir einfach merken, dass die Leute jetzt nicht mehr so lang online schmökern und sich die Produkte länger anschauen, durchgustieren, sondern wir haben schon einen Vorteil, wenn wir einfach wöchentlich den Leuten gute Lebensmittel liefern, aber dieses wirklich klassische E-Commerce im Food-Bereich, da ist Österreich kein Markt, wo wir schon wirklich groß etabliert sind, muss man sagen.
Supermärkte haben heute eigentlich überall mit Wachstum zu tun. Wie siehst du das Thema Wachstum im Lebensmittelbereich?
Ist eine ganz wichtige Diskussion und gleichzeitig gibt es keine leichte Antwort darauf, weil ich finde, man muss es pro Produktkategorie sich eigentlich anschauen. Zum Beispiel eine Marmeladenproduzentin, die ist trotzdem in ihrer Küche ganz anders vom Wachstum aus sozusagen ausgelegt und von den Möglichkeiten als wiederum ein Bäckereibetrieb. Also unsere Bäckereibetriebe haben schon eine gewisse Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darunter macht es keinen Sinn, wenn jemand nur zu Hause sozusagen ein paar Muffins backt und Brot macht. Also es gibt manche Produktkategorien, Kategorien, da arbeiten wir wirklich mit ein, zwei Personenbetrieben zusammen. Und bei anderen, wie zum Beispiel jetzt auch bei Mineralwasserherstellern, da gibt es kaum jemanden, der das in einer Kleinproduktion macht. Und ich glaube, es ist nicht die Maxime, immer so möglichst wenige Angestellte wie möglich zu haben. Das macht einfach keinen Sinn. Sondern für mich persönlich, um jetzt wieder zurückzukehren von dieser wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung unseres Systems und der Struktur, geht es um lokale Verantwortung ganz bewusst. Also ich finde Produktionen, und deswegen dürfen die ruhig auch größer werden und sein, dann sinnvoll, wenn sie lokale Verantwortung und Wertschöpfung garantieren können. Wenn umgekehrt eine unserer Kleinbetriebe genauso ihre ganzen Lebensmittel, sage ich jetzt einmal, oder ihre Produkte aus Spanien bezieht, die in Österreich verkocht und dann sagt, das ist jetzt alles so nachhaltig, bin ich auch nicht der Meinung, dass es der richtige Weg ist, sondern eher die lokale Wertschöpfung in den Vordergrund einfach zu stellen. Und dementsprechend sehe ich jetzt auch kein Problem, wenn die Betriebe grundsätzlich größer werden, weil sie ja auch in sich resilienter und wirtschaftlicher werden. Das macht schon alles Sinn. Dann wird es schwierig, wenn man sagt, irgendein Unternehmen wird jetzt irgendwohin verkauft, die Verantwortung liegt wieder in irgendeiner Konzernstruktur, da geht es irgendwie nur um ein Prestige-Markenprojekt und die Produktion wird erst wieder unter widrigen Bedingungen gemacht, dann ist das für mich wirklich auch ein Knockout-Kriterium, dass wir die Produkte dann auch auslisten konsequent. Haben wir auch schon gemacht, muss ich sagen. Auch teilweise schon nach Feedback von Kunden. Wir hatten eine Produzentin, nur um aus dem Nähkästchen zu plaudern, die hat aus irgendeinem Grund halt Palmöl verwendet für ihre Marmeladen, haben wir aber nicht wirklich begründen können und haben gesagt, das möchte man nicht so verkaufen, wenn sie es nicht argumentieren kann, warum das notwendig ist und es nicht bessere Alternativen da gibt. Und die gibt es in dem Fall, dann ist es bei uns auch wirklich ein Produkt, das wir als nicht sinnvoll finden. Und man kann auch in Österreich in der Landwirtschaft zu nicht guten Produktionsstandards produzieren und das kann genauso eine konventionelle Landwirtschaft sein, die nur auf Monokulturen setzt und wo ich sage, das macht keinen Sinn. Also wir schauen uns eigentlich wirklich das Produkt im Detail dann noch einmal an. Vielleicht noch eine letzte Ergänzung. Wir haben sehr wohl mittlerweile jetzt brigantes Kaffee. Das ist ein aus Südamerika hergesegelter Kaffee. Das heißt, auch unsere Produktionen sind nicht nur lokal. Es ist da die Maxime so nah wie möglich und so fern als nötig. Das heißt, wir haben auch sizilianische Zitrusbäuerinnen. Das ist eine super coole Genossenschaft aus 25 Bäuerinnen aus Sizilien, die dann uns einfach in den Wintermonaten auch die Zitruskistel liefern. Und das finde ich auch unterstützenswert. Also ich denke nicht in den nationalen Grenzen der Region. Gewisse Produkte werden in Österreich nicht so bald wachsen und da macht es halt Sinn, möglichst die besten Dinge auszuwählen, die es da gibt. Und ich finde, wir sind da alle oft so engstirnig mit. Ich habe so oft diese Diskussion zum Regionalitätsbegriff und eigentlich gibt es Umfragen, wo aus jedem Bundesland in Österreich jemand anders das Thema Regionalität beantwortet. Also ich glaube, so in Richtung, in Tirol ist es wirklich nur dein Tal oder dein Dorf so in die Richtung, die Region, und das Nachbartal ist schon Ausland so in die Richtung. In der Steiermark ist es witzigerweise die ganze Steiermark für jeden Steirer und jede Steirerin und in Wien ist anscheinend Österreich einfach nur regional. Und je nachdem, wo du halt gerade eng oder weit denkst, sozusagen auch oft kulturell, so wird das gesehen. Ich finde, wir sollten das alle nicht so ernst nehmen, aber es sollte sinnvoll überlegt sein. Weil wie du sagst, also in Wien wäre trotzdem Tschechien 10-mal näher als Vorarlberg und auch da muss man drüber nachdenken. Das Einzige, wo dann der Faktor reingeht mit den nationalen Grenzen, sind die gesetzlichen Regelungen für mich. Weil du hast einfach andere, sehr wohl Mindestlöhne, du hast andere auch Produktionsstandards, zum Beispiel Käfighaltungseier sind in Österreich verboten, gleich im Nachbarland hast du das nicht. Dementsprechend solche Sachen finde ich dann schon wieder wichtig.
Was bedeutet Genuss für dich?
Was bedeutet für mich Genuss? Ich glaube, ich muss fast die Augen zumachen, weil es für mich so viel ausmacht. Es ist wirklich von auch diesem, und jetzt wieder beim Teig zu bleiben, ich bin auch jemand, der wirklich gerne backt und einfach ein schöner Teig, das hat sowas Sinnliches für mich irgendwie. Und das dann einfach so von diesem, auch mit der Wertschätzung, dem Produkt, wie es dann einfach auch angebaut wird, wie es wächst, wenn du eine Paradies und beim Wachsen zuschaust und sie danach wirklich begleitest am Weg in die Küche und eben dann noch verarbeitest und isst. Ich weiß nicht, dieser ganze Lebenszyklus einfach von Produkten, das finde ich eigentlich schon sehr sinnlich und genussvoll. Und dann finde ich halt zusätzlich das Essen so ein wahnsinnig schönes gesellschaftliches Thema auch, was es überhaupt bedeutet, miteinander zu essen. Das ist für mich ein Sinnbild, das geht irgendwie weiter über diese Nahrungsaufnahme hinaus, sondern auch dieses Miteinander beim Essen auch die Geschichten zu teilen. Ich finde, das ist auch so eine schöne Art der menschlichen Begegnung, eigentlich gemeinsam zu essen. Gott sei Dank hatte ich eine sehr tolle Situation, dass sowohl meine Mama als auch sogar mein Papa auch sehr gern gekocht hat und meine Großmütter genauso eigentlich wirklich die Hüterin der alten Rezepte sind. Und mein Foodblog ist auch wirklich ganz stark aus den Rezepten meiner Großmütter heraus entstanden und auch aus dieser Auseinandersetzung. Keine Ahnung, dass du eigentlich auch aus nichts wirklich viel machen kannst, wenn die Grundprodukte stimmen. Und das ist so, das ist auch meine heutige Überzeugung, auch wenn ich koche. ich brauche gar nicht so das fancieste Gericht, sondern mir geht es eher darum, ein Produkt so würdig, wie es ist, so zu verarbeiten, dass auch wenn wirklich toller Geschmack rauskommt. Und ich merke halt, da habe ich volle Leidenschaft dazu. Und ich habe, glaube ich, als Kind schon begonnen, wirklich bei der Mama alles mitzukochen. Und ich glaube, das Kochen hat und das Essen hat mich da schon sehr stark in meiner Jugend auch geprägt. Ich kann mich auch erinnern, in den Schulzeiten, immer wenn der Stress da war, habe ich Kuchen gebacken, bis die Mama mir dann verboten hat, in der Matura-Zeit weitere Kuchen in der Nacht zu backen, weil das immer mein Stressventil war. Also ich ist sehr stark verbunden, würde ich sagen, mit Kochen, Essen und Genuss und Leidenschaft. Ich finde es einfach auch so wunderschön.
Der wahre Wert von Lebensmitteln ist oft viel höher, als das Preisschild im Supermarkt auszeichnet. Wie ist es bei euch und was braucht es, damit Wert und Preis wieder zu einem sinnvollen Maß zurückkehren?
Ich würde sagen, zwei Ebenen, wie man es betrachten kann. Die eine Ebene ist schon, dass wir in meinen Augen politisch das anders regulieren müssen. Weil wenn wir einen Markt haben, wo es nicht möglich ist, Produkte so günstig anzubieten, dass eigentlich Umwelt, Gesellschaft, Gesundheit und alles draufzahlt hinten raus, dann bräuchte man andere Standards, unter denen wir produzieren müssen. Und ich glaube, da sollte die Politik sehr wohl stärker eingreifen, weil wenn wir sogar hier in Österreich Lohn- und Produktionsbedingungen beschließen, erst wieder aber dann aus dem Ausland, klingt jetzt blöd, an Schaß importieren, nämlich zu Standards, die bei uns gar nicht möglich sind. Wir haben teilweise, es ist möglich, eben wie gesagt, bei uns zu widrigsten Lohnbedingungen produzierte Lebensmittel zu importieren und wir zerstören uns damit sogar den eigenen Markt in der Form, weil im Endeffekt wir haben die Standards, niemand darf in Österreich zu solchen Lohnbedingungen produzieren, in Polen schon, dadurch werden die ganzen Rohteiglinge in Polen produziert, in Österreich dann importiert und dann, und das ist ja die Frechheit, steht hergestellt in Österreich drauf, weil sie in Österreich aufgebacken wurden. Da kann man überall, und das ist jetzt keine Ahnung, Protektionismus oder irgendwas, aber da kann man sehr wohl fairere Bedingungen schaffen in meinen Augen und das würde sogar, Transparenz ist das Hauptthema eigentlich, ganz genau, man müsste gar nicht so viel einschränken, aber es müsste viel klarer sein, ganz genau. Und der andere Teil sozusagen, was für mich schon ein Thema ist, es müsste einfach eine Umverteilung generell möglich sein, weil momentan ist es ein Luxusthema, sich sozusagen die gute Lebensmittel zu leisten. Man merkt das auch gerade in den USA, ist es ein riesiges Ding, wo auch die Übergewichtigkeit sozusagen ganz stark mit einer geringeren Einkommensschicht zusammenhängt. Und da ist es für mich wirklich eine Investition in wirklich das Thema Bildung, Ernährung als Ganzes sozusagen auch. Und das ist für mich weiter ein politischer Appell eigentlich. Und erst wenn man politisch Rahmenbedingungen schafft, dass Betriebe, auch wie wir, zu fairen Bedingungen arbeiten. Unser Problem ist ja, wir kämpfen aktuell mit Spielregeln, die für die Großindustrie ausgelegt sind. Auch die ganze Schiene auch in Richtung Biosiegel und Co. Das ist momentan ganz stark einfach für die Großindustrie. Und dadurch glaube ich, wir müssten zuerst die Spielregeln angleichen und dann wird es jenen leichter fallen. Dann hat man nämlich auch diese Ebene, dass die vielleicht sogar günstiger werden, die Produkte, die nachhaltig produziert sind, im Vergleich zum Schaß, der da draußen industriell zu Widrigsbedingungen gemacht wird. Und ja, ich weiß, es ist ein großer Appell, aber schauen wir mal, was wir dann noch alles verändern müssen, bis wir da Veränderungen haben. Von heute auf morgen geht es nicht und ich glaube nicht, dass es die Konsumentinnen alleine sind. Also ich glaube natürlich, sie haben dann die Möglichkeit, frei zu entscheiden und mitzugestalten, wenn die Transparenz gegeben ist. Aber zuerst muss einmal das da sein, sonst haben wir keine sich selbst ermächtigten Konsumentinnen da draußen.
Wie beeinflussen unsere Entscheidungen heute die nächste Generation?
Man kann es wirklich lass mich kurz überlegen. Ich glaube, in vier Dimensionen unterscheiden. Das erste ist einmal sicher die Umwelt und die Natur. Das heißt, wie behandeln wir unseren Grund und Boden? Das ist auf die Biodiversität, die Artenvielfalt und aber auch ganz normal, wie gesund ist ein Boden? Weil so wie jetzt aktuell konventionelle Landwirtschaft betrieben wird, geht es um kurzfristige Produktionsmaximierung. Dann ist der Boden aber in 5-6 Jahren tot und dann musst du ihn wieder auffrischen und dann wird da ganz viel auch investiert, damit man da wieder die Nährwerte in den Boden reinbringt, weil der halt ausgelutscht und ausgelaugt ist. Aber das ist so ein Faktor. Dann eben das ganze Thema Biodiversität, Artenvielfalt, das checken wir, glaube ich, alle noch nicht, dass wir da unsere Grenzen schon massiv überschritten haben als Menschheit. Also das ist jetzt nicht, wo du sagst, Temperaturgrade, das kann man vielleicht, also ich weiß, alles ist dramatisch in dem Bereich, aber da sind wir wirklich schon übers Ziel hinausgeschossen und da müssen wir alles machen, möglichst diese auch Insekten, die Bienen, alles, was da draußen ist, so schnell wie möglich wieder eigentlich ins Leben zu rufen, anstatt dass das alles stirbt. Und das betrifft eher diese ökologischen Faktoren. Faktoren, genauso wie Grundwasser, das muss man auch sagen, durch die ganzen Düngemittel, also das ist so ein Feld. Dann die sozialen Faktoren sind ein bisschen verlinkt, finde ich, auch mit sozialen Wirtschaftsthemen. Ich meine, merken wir ganz oft trotzdem auch Lohngleichgewicht, Lohnschere. Auch da hast du in der Landwirtschaft ein Riesenthema, Frau, Mann, Geschlechter sozusagen, wer verdient was, wem gehört der Hof, wem gehört, also für mich ist das auch noch einmal ein großer Punkt sozusagen. Und erst wenn du halt fair gute Preise zahlst, und das muss man auch da dazu sagen, können diese Betriebe auch sinnvoll wirtschaften, weil sonst es geht sich für niemanden aus, was zu optimieren und nachhaltig zu machen, wenn jeder am Hungertuch einfach Hungertuch nagt. So. Und dann ist für mich noch ein riesiger Faktor auch eigentlich eben unsere eigene, diese Gesundheitsthematik. Also ich glaube, wir checken eben, wir haben es kurz angerissen, aber wir checken alle nicht, was das für Nachwirkungen und auch weitere viel höhere Kosten auf unser ganzes gesellschaftliches System hat, wenn wir dann erst wieder über das ganze Thema Gesundheitssystem, Pflege und. Das wird ja alles viel dramatischer, je schlechter wir alle auch uns ernähren letztendlich. Und das ist die nächste Ebene. Und ich glaube, ich habe jetzt vorher meine soziale und wirtschaftliche Ebene in einem Faktor genannt, aber für mich wären das wahrscheinlich diese vier Brillen eigentlich auf einen selber hedonistisch betrachtet, wie gut geht's mir, was esse ich und dann halt noch Faktor Umwelt und Gesellschaft und damit aber auch sehr stark Wirtschaft.
Hat Genuss für dich, zumindest für die, die es sich leisten können, auch etwas mit Verzicht zu tun?
Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ein Zeitgeist, glaube ich schon, dass das immer mehr Leute einfach dieses, was braucht es denn eigentlich wirklich da draußen, mehr für sich hinterfragen, weil jedes weitere Produkt, das du eigentlich kaufst und so weiter, muss gelagert werden, muss weggeräumt werden, muss das, also ich finde diese Masse an immer mehr haben, ich glaube, dass das schon wirklich sehr stark zurückgeht.
In Bezug auf Verzicht ist vielleicht, also Verzicht und Genuss ist vielleicht vor allem auch das Thema, oft einmal weniger zu essen und zu trinken, aber dafür bessere Qualität.
Absolut, also, man freut sich so drauf.
Vielleicht keine Riesenmengen an Bier oder was auch, oder Wein, aber dafür die beste Qualität. Absolut. Und dann geht es mir körperlich auch besser. Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt. Und das Gleiche ist es beim Essen.
Nach der Nachkriegszeit ist man aus meinem Mangel gekommen. Man wollte dann auf einmal viel haben und das war was Tolles. Wir sind alle jetzt schon so aufgewachsen, auch in einer Situation von Österreich, wo wir hyperprivilegiert sind, auch im Vergleich zum Rest der Welt da draußen. Wir haben alles. Wir sind eine totale Wohlstandsgesellschaft, die eigentlich schon manchmal ein bisschen wohlstandsverwahrlost ist, weil eben niemand mehr weiß, mit was man dem allen was anfangen kann. Und dadurch auch nicht mehr Freude erlangt, muss man sagen. Ich glaube, eine Zeit lang hat man schon wirklich Freude im Konsum manchmal gesehen, weil ich hatte was nicht und habe für was hingespart und dann konnte ich mir was leisten. Jetzt hast du alles die ganze Zeit. Was bringt dir das? Du hast, glaube ich, auch kaum diese Triggerpunkte noch so sehr. Aber, und jetzt wieder das Positive, was ich merke, wir kriegen ganz viele Rückmeldungen von Kundinnen von uns, dass ihre Kinder in der Schule sehr wohl das ganze System hinterfragen. Und so stark, dass wirklich die Kinder, die teilweise 12, 13 Jahre sind, also wirklich diese Fridays for Future Generation, da setze ich noch ein bisschen Hoffnung in dieses auch Antikonzern-Denken, sage ich einmal ganz bewusst. Und dieses wieder auch, hey, wir wollen da wirklich nachhaltige Dinge aufbauen.
Wie müssen sich Geschäftsmodelle ändern, damit sich die Wirtschaft nachhaltig verändert?
Ich glaube, wie muss sich das Geschäftsmodell ändern? Ich glaube, was sich vielleicht gesellschaftlich etwas ändert, das glaube ich schon, dass auch da dieses, wenn die Leute beginnen, sich trotzdem aufgrund von psychologischen Auseinandersetzungen, ich glaube, da gibt es auch einen großen Trend da draußen, auch Social Media mäßig wird das sehr gepusht und wie geht's allen und dieses Mental Health und keine Ahnung, dass da schon Erkenntnisse irgendwann einmal daraus gezogen werden. Nämlich dieses sich mehr selber spüren, vielleicht auch zurück zu natürlichen Geschichten einfach zu kehren. Zu checken, dass mich vielleicht 5 Stunden auf Social Media abhängen weniger befriedigt, als trotzdem einmal raus spazieren gehen, in den Wald gehen. Also ich glaube, wir sind schon so auf einem Peak auch von einer Social Anxiety und auch einer Art von abgekapselten Online-Gesellschaft, dass ich da Hoffnung habe, dass das Pendel einfach fast natürlich wieder in eine andere Richtung ausschlagen wird. Was das Geschäftsmodell mäßig bedeutet, ist eh unser Weg, das weiterzumachen, dass man vielleicht eben nicht den Hyper-Regal-Performance-Druck weiter pushen muss, in unserem Fall, wo möglichst viel Produkte im Laden stehen müssen, sondern wir eigentlich eine eher angenehme Situation einmal schaffen wollen, wo es nicht darum geht, Umsatz jetzt durchzupushen, sondern den Leuten ein gutes Gefühl geben wollen und wir damit die Kunden eigentlich abholen, dass sie gerne wieder reinkommen und ein angenehmes Gefühl haben, anstatt jetzt klassisch über, wo optimiere ich jetzt jeden Regalmeter sozusagen. Ich glaube, ich sehe in dem, was wir machen, so viel Notwendigkeit auch und so viel Sinn. Ich finde einfach, das spielt alles in diese Richtung. Entweder wird sich genau sowas auch durchsetzen in der Zukunft und vielleicht auch in unserem Fall in 5 bis 10 Jahren noch so viel stärker auch notwendig sein oder erkannt werden im Markt da draußen. Oder es macht alles sowieso keinen Sinn, dann habe ich es zumindest probiert und I did all my best with my life. Also keine Ahnung, ich sehe es wirklich so notwendig, was ich gerade mache und was wir alles da auch in unserem Umfeld, und das bin nicht nur ich mit Magda, es gibt so viele da draußen, die ähnlich denken, und das befeuert mich. Und allein wenn du mir das spiegelst, in dem auch wie ihr denkt als Unternehmen und mit Trummer und mit Siegel und was ihr da alles macht mit eurer Produktion, ich bin einfach jemand, der dann merkt, hey, ich bin nicht allein da draußen, sondern es denken immer mehr Leute um und das befeuert mich.
Also ich glaube, das Orientieren an den Menschen, die optimistisch denken und eben genau an der Veränderung arbeiten, ist das, was mir am meisten beflügelt und optimistisch hält. Weil sonst könnte ich schon lange den Kopf in den Sand stecken, weil ich sehe ja auch viele Dinge, die mich narrisch machen. Ja. Aber ich glaube, dieser Austausch und dieses Miteinander denken und kooperieren und dann anpacken, ist um und auf.
Und einfach eine Lust zu haben, nicht mit dem Status quo zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist das, was wir alle so teilen.
Und mir geht es aber so, dass ich natürlich sehr oft quasi, wir erleben es ja, weil ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen, die sind nicht bereit für Veränderungen. Die gehen dann mit, wenn sie was tut, aber die wollen per se nicht. Und diese Widerstände immer wieder zu überwinden und trotzdem voll an seiner eigenen Ding zu arbeiten, das ist schon was extrem Kraft gibt, aber auch extrem herausfordernd sein kann. Aber da macht es umso mehr Sinn, sie mit Leuten zu verbinden, die eben auch anders denken und lustvoll die Transformation gestalten. Ne?
Ja.
Die Transformation wird ja oft so negativ irgendwo dargestellt. Ja. Wir müssen für die Umwelt.
Wir müssen verzichten, wir müssen da verändern, wir müssen
nicht
einschränken.
Wir müssen mehr öffentlich fahren. Das ist nichts davon, ist ein echter Verzicht, der uns echt wehtut.
Ja.
Und im Gegenteil, der uns wahrscheinlich unsere Zukunft wesentlich schöner gestalten lässt, wesentlich gesünder, wesentlich alles, egal ob es Verkehr oder wo auch immer es ist. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen das Lustvolle an der Transformation, muss irgendwie mehr Thema werden, als wie dieses Böse und diese
Ermahnende. Einschränkende, absolut.
Es gibt nur, also mein Lieblingsthema ist unter anderem auch die Mobilität. Ne? Es ist nur vorteilhaft, wenn man mehr mit dem Rad fährt, aber für einen selber vor allem.
Ja.
Und dann kommt dann eben
der
positive Nebeneffekt für die Umweltfrage. Ne? Aber es ist permanent gefühlt immer nur, die Leute müssen für wen anderen, für die Umwelt, was auch immer. Aber in Wirklichkeit muss man es erkennen, dass wir es schaffen, dass die Menschen verstehen, dass sie es für sich selber machen und dann in weiterer Folge für eine gesündere Zukunft. Ne?
Wenn du dir für die Zukunft etwas wünschen kannst, was ist das?
Ich wünsche mir eine Welt voller Hoffnung, Zuversicht und Empathie. Weil ich glaube, mit den Ebenen können wir alles ändern. Wir glauben oft so vermeintlich, dass wir, wie wir uns als Menschheit jetzt entwickelt haben, dass das so starr ist. So wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, das ist aus der Industrialisierung, die ist 150 Jahre alt, von einer Menschheitsgeschichte, die auf 70.000 Jahre zurückgeht. Und ich glaube, wir brauchen wieder so einen Umschwung zu einer, wir hätten so das Potenzial, auch mit der Art, wie viel Wohlstand auf dieser Welt grundsätzlich schon da wäre, dass es so viel mehr auch Gleichberechtigung, Fairness und das alles geben kann. Wir müssen nur radikal umdenken. Und das, glaube ich, das muss einfach auf einer lustvollen und genussvollen und gemeinschaftlichen Ebene passieren, anstatt dass wir uns, und das wäre mein Horrorszenario, dass wir in so einer Form von Hyper-Turbo-Kapitalismus und konsumgetriebener Struktur landen, wo es ehrlich gesagt in Sodom und Gomorra enden wird, wenn wir so weitermachen, wo wirklich ellbogenmäßig jeder nur auf das eigene schaut. Das ist natürlich auch eine sehr stark westlich geprägte, sehr auf das Individuum, sehr auf die Nutzenmaximierung geprägte Auslegung. Ich glaube einfach, dass das keine sinnvolle Zukunft ist, und ich glaube einfach, ich würde mich freuen, wenn ich eine Zukunft mir vorstellen kann, die deutlich utopischer ist als jetzt nur wir fahren mit dem riesigen Konsumtanker und einem nicht berücksichtigten Klimakatastrophe gegen die Wand, weil ganz ehrlich, wir Menschen oder die Erde wird uns überleben, aber die Frage ist, unter welchen Bedingungen leben wir Menschen auf dieser Erde, und ich glaube einfach, das wird uns die nächsten Jahrzehnte und Generationen, das sind die Stellschrauben, die wir jetzt gerade setzen müssen, und da habe ich einfach massiv Lust, mit dran zu schrauben.
Das Motto dieses Podcasts heißt einfach leben. Was heißt für dich einfach leben?
Ich kann jetzt was ergänzen, was bei uns relativ neu wird. Bei uns ist jetzt unser neuer Subclaim. Also davor war es ja Magda, der digitale Bauernmarkt. Und jetzt wird es Magda, einfach gute Lebensmittel. Von dem her, ich glaube, für mich ist einfach Leben schon rund um das, wenn wir nicht gutes Essen habe und liebe Menschen um mich herum, ich weiß es nicht. Für mich ist das Zufriedenheit und für mich ist das Glück und Genuss und auch ein sehr sinnvolles Leben.
Theresa Imre im Gespräch über Mut. Das war die 14. Folge des Einfachleben-Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung da, wo auch immer Sie Podcasts hören. Das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des Einfachlebens.